ZIP-FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
ZIP-FM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZIP-FM mit der Sendung vom Freitag, den 2. Dezember 2011. Die heutige halbe Stunde wurde zusammengestellt von Sakura vom Transgender Radio aus Berlin und ich bin auch am Mikrofon. Die heutigen Themen: Vom 28.12. bis zum 2.1. soll in Erfurt der zweite Missionet-Kongress mit dem Titel Transforming Our World stattfinden. In unserem ersten Beitrag geht es um die problematischen Positionen, die von diesem Kongress evangelikaler ChristInnen vertreten werden. Am gestrigen 1. Dezember fand wie jedes Jahr der Welt-AIDS-Tag statt. Um die Geschichte dieses Tages und Aktuelles zur HIV-Prävention geht es aus diesem Anlass in einem Interview mit der Berliner AIDS-Hilfe. Vom 7. bis 9. Dezember findet in Wiesbaden die deutsche Innenministerkonferenz statt. Pro Asyl fordert aus diesem Anlass einen europäischen Rettungsschirm für Flüchtlinge. Beim gerade zurückliegenden Castortransport wurde wieder einmal von der Polizei massiv Pfefferspray gegen DemonstrantInnen eingesetzt. Über die Gefahren dieses Einsatzes und die Zweifel an seiner Rechtmäßigkeit geht es in unserem letzten Beitrag. Nun zuerst einmal zum Kongress der evangelikalen ChristInnen von Missionet in Erfurt. Frauenfeindlichkeit, Homophobie, gefährliche Nähe zu HolocaustleugnerInnen, das waren nur drei Vorwürfe, die gegen den Papst erhoben wurden, als er zu Gast in Erfurt war. Durchaus ähnlich sind die Positionen, die von evangelikaler Seite vertreten werden. Vom 28.12. bis zum 2.1. soll in Erfurt der zweite Missionet-Kongress mit dem Titel Transforming Our World stattfinden. Radio Frei sprach dazu mit dem Journalisten Jörg Gronauer, der sich seit vielen Jahren mit evangelikalen ChristInnen beschäftigt. Zuerst einmal wurde er gefragt, was denn die evangelikalen Christen überhaupt ausmacht.
Das ist eine eigene Strömung, die sich Mitte des 19. Jahrhunderts auszuprägen begonnen hat, basierend auf zum Teil älteren Wurzeln. Und sie ist halt heute eben recht verstreut. Also der Ansatz, der Kernansatz ist, dass die Evangelikalen sagen, sie nehmen die Bibel tatsächlich wörtlich. Das ist der Grund dafür, dass sie auch gerne als zum Beispiel bibeltreu bezeichnet werden. Und bei diesem wörtlich nehmen gibt es auch zwei unterschiedliche Ansätze. Also eine Strömung sagt, die Bibel muss man wörtlich nehmen in allen Fragen des Glaubens und der Lebensführung, also in allen Glaubens- und ethischen Fragen. Und eine andere Strömung, die sagt dann, man muss die Bibel auch wörtlich nehmen in Fragen der Geschichte und der Naturwissenschaften. Das wäre die Strömung, die korrekt als fundamentalistisch bezeichnet wird.
Jetzt ist es ja eigentlich ein Verdienst, kann man sagen, der auch wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Bibel sie gerade nicht wörtlich zu nehmen. Dennoch gibt es diese Strömung, Sie haben es eingangs eben gerade erwähnt. Dann ist ja immer auch mal wieder von sogenannten Kreationisten die Rede, die Bibel eben auch wörtlich nehmen. Welche Position haben die denn?
Das wäre ein Teil praktisch auch der evangelikalen Bewegung. Und zwar diejenigen, die Bibel eben in sämtlichen Fragen wörtlich nehmen, auch in den Fragen der Geschichte und der Naturwissenschaften. Und die kommen dann natürlich zu dem Schluss, dass es alles schon so seine Richtigkeit habe mit den 7 Tagen, in denen die Welt geschaffen worden sei.
Nun könnte man in einer aufgeklärten Welt das Ganze ja belächeln und sagen, naja, sollen doch so ein paar Leute das glauben. Ganz so einfach ist es aber nicht mehr. Es gibt ja auch Politikerinnen und Politiker, die diese Position durchaus vertreten und versuchen, sowas zum Beispiel in Schulbüchern zu verankern. Welchen Einfluss haben denn zum Beispiel Kreationisten auf deutsche Schul- oder Bildungspolitik?
Also man muss zwei Sachen dazu sagen. Das eine ist, dass die Kreationisten in Deutschland sicher nicht noch nicht die Stärke haben, wie sie sie beispielsweise in den Vereinigten Staaten haben. Dort sind sie deutlich stärker, das muss man ganz klar sagen. Entsprechend sind tatsächlich auch die Vereinigten Staaten für viele Evangelikale, auch für Kreationisten, eher ein Vorbild, beziehungsweise um genauer zu sein, die evangelikale Bewegung in den Vereinigten Staaten. Allerdings ist es tatsächlich so, dass der Einfluss inzwischen zunimmt. Ich würde jetzt noch nicht so weit gehen und sagen, dass die Kreationisten tatsächlich einen Einfluss auf die Ministerialbürokratie Sympathien haben, aber sie versuchen Einfluss zu nehmen, man kann es immer wieder sehen. Und was den Schulbereich anbelangt, ist es vor allem so, dass sie neben den Versuchen auch in Schulbüchern unterzukommen, vor allem ihre eigenen Schulen gründen.
Nun gibt es den Kongress vom 28. Dezember bis zum 2. Januar hier in Erfurt. Ich habe schon gerade gesagt, der Titel lautet ja Transforming Our World. Das ist ja doch ein relativ großer Anspruch. Wie würde denn die Welt aussehen, wenn er nach der Vorstellung der evangelikalen Veranstalterinnen und Veranstalter transformiert worden wäre?
Naja, es gäbe da einige große Unterschiede. Also ein ganz wichtiger Unterschied würde sicherlich das Geschlechterverhältnis betreffen. Also die Entwicklung der letzten Jahre und Jahrzehnte, beispielsweise im Bereich Gleichstellung von Frauen, nicht Gleichberechtigung, sondern eben Gleichstellung von Frauen. Das ist was, was die Evangelikalen sicherlich zurückzudrehen versuchen würden. Also die haben nach wie vor ein Geschlechtermodell, sie vertreten ein Geschlechtermodell, das sehr stark einer grundsätzlichen Bipolarität des Geschlechtermodells und einer bestimmten antiquierten Frauenrolle orientiert ist. Das ist die eine Sache. Und es ist natürlich auch so, dass die Evangelikalen ein stark homophobes Geschlechtermodell vertreten. Also Homosexualität ist etwas, was sie durchaus ablehnen in eigentlich allen ihren Strömungen. Das wären zwei wichtige Punkte. Sicherlich käme noch ein größerer Konservatismus auch allgemeiner Art hinzu. Das steht außer Frage.
Jetzt trägt Missionet die Mission ja schon im eigenen Namen drin. Missioniert werden soll jetzt nicht nur in der sogenannten Dritten Welt oder außerhalb Deutschlands, sondern auch Ostdeutschland ist ja ein Land, in dem sehr viele Menschen eben keinen Glauben haben und dezidiert keiner Kirche angehören. Ist es denn ein Zufall, dass diese Veranstaltung gerade hier in Erfurt stattfindet?
Es hat sicherlich, denke ich, einen Symbolwert, gerade übrigens auch in Abgrenzung gegenüber dem Katholizismus, dass ganz sicherlich... aber natürlich hat Erfurt als einen Ort, der für den Protestantismus eine große Rolle spielt, in der Geschichte eben durchaus eben einen Symbolwert.
Herr Grodau, Sie haben am Anfang gesagt, Evangelikale findet man nicht in einer eigenen Organisation, sondern die gibt es sozusagen breit gestreut auch in den Landeskirchen. Wie verhalten sich denn jetzt die Landeskirchen zu diesem Kongress?
Man kann allgemein sagen, das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass die Landeskirchen auf der einen Seite zwar durchaus einen teilweise kritisches Verhältnis gegenüber der evangelikalen Bewegung haben. Das liegt schlicht und einfach daran, dass die Landeskirchen schon darauf angewiesen sind, recht breit zu operieren, während die Evangelikalen eine sehr dezidierte Politik betreiben, eine sehr dezidierte Strömung eben sind, was durchaus immer wieder zu Konflikten führen kann. Es ist in den vergangenen Jahren allgemein zu beobachten, dass eine kritische Haltung gegenüber den Evangelikalen schwindet. Das liegt daran, dass der kritische Flügel innerhalb des deutschen Protestantismus insgesamt schwächer wird, natürlich auch bedingt dadurch, dass die Kirchen insgesamt an Mitgliedern verlieren. Insofern würde ich sagen, dass es immer wieder oder dass ich generell eine Öffnung der Landeskirchen für die Evangelikalen beobachten lässt.
Wie sollte man sich denn zu so einem Kongress verhalten?
Nun, das ist sicherlich ein Kongress, der Positionen stärken soll, die eindeutig homophob sind, die sich gegen eine Gleichstellung der Geschlechter richten, die ein sehr konservatives Wertemodell vertreten, bei denen übrigens auch Organisationen präsent sind, die Kontakte zu rechten Kreisen haben. Das ist jetzt nicht dominant, das wird sicherlich nicht dominant sein, aber die Hilfsaktion Märtyrerkirche, die da auch vertreten ist, die hat durchaus Kontakte zu der Wochenzeitung Junge Freiheit, eine bekanntermaßen ultrarechte Wochenzeitung. Und also wenn ich in Erfurt leben würde, ich würde sicherlich da eine kritische Haltung zu einnehmen, zu solchen Positionen, die dann auf diesem Kongress ja vertreten werden. Wie man diese kritischen Positionen äußert, wenn man sie denn hat, das ist eine andere Frage. Aber es ist sicherlich nichts, was jetzt, sagen wir mal, den Charakter eines unpolitischen Ereignisses hätte, zu dem man keine Stellung nehmen braucht.
Gestern fand wie jedes Jahr am 1. Dezember der Welt-AIDS-Tag statt. Über die Entstehung dieses Tages und die Grundlagen der HIV-Prävention sprach Pi Radio aus Berlin mit Jens Petersen von der dortigen AIDS-Hilfe. Die erste Frage war, was der Welt-AIDS-Tag denn überhaupt ist.
Nun, der Welt-AIDS-Tag ist für viele ein Gedenktag. Er wurde 1988 von der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, eingeführt. Steht unter einem jährlichen Motto, das ist 2011 bis 2015, das Motto Null Neuinfektionen, Null Diskriminierung, Null AIDS-Tote. Der Welt-AIDS-Tag fordert dazu auf, aktiv zu werden und Solidarität mit HIV-Infizierten und an AIDS-Erkrankten zu zeigen, sowie den ihnen nahestehenden Menschen ihre Solidarität zu bekunden. Dient auch dazu, verantwortlich in Politik, Massenmedien, Wirtschaft und Gesellschaft weltweit wie auch in Europa und in Deutschland daran zu erinnern, dass die HIV- und AIDS-Pandemie weiterhin besteht.
Sie haben ja schon gerade gesagt, HIV- und AIDS-Pandemie, es gibt ja einen Unterschied zwischen dem, was HIV-Infektion heißt und was AIDS heißt. Vielleicht können Sie das nochmal kurz ein bisschen aufdröseln.
Ja, richtig. Also einmal, wer das Virus in sich trägt, ist per se HIV-infiziert. Und bei AIDS spricht man davon, dass es ein fortgeschrittener Immundefekt aufgrund einer HIV-Infektion ist, der opportunistische Infektionen und Tumore zur Folge hat. Die Diagnose AIDS wird dann gestellt, wenn bei einem HIV-Positiven bestimmte Infektionen oder bösartige Tumore, die sogenannten AIDS-definierenden Erkrankungen, festgestellt werden. Die Infektionen sind dann zum Beispiel eine Lungenentzündung, Hirnhautentzündung, Krebsarten. Und häufig ist es auch so, dass die Menschen mit so einer Infektion oder Erkrankung erstmal ins Krankenhaus kommen und dann auf HIV nochmal getestet werden. Und dann stellt man erst fest, dass aufgrund des HIV-Virus und der Schädigung des Immunsystems diese Erkrankungen erst entstanden sind. Das heißt, die Menschen befinden sich dann im AIDS-Stadium bereits.
Aber vielleicht nochmal, ich denke mal, es ist für viele unklar, wie kann man sich eigentlich mit AIDS infizieren und was ist eigentlich so besonders riskant?
Also zunächst mal besteht natürlich kein Anlass zur Panik und Überreaktion im Umgang mit HIV-positiven Menschen im Alltag, das heißt im Umgang miteinander am Arbeitsplatz, in der Freizeit, beim Sport. Dort ist eine Übertragung so gut wie ausgeschlossen. HIV kann vor allem bei Blut-zu-Blut-Kontakt über Sperma- oder Vaginalsekret übertragen werden. Auch über die Muttermilch besteht ein Übertragungsrisiko, was viele nicht wissen, sofern die Mutter nicht mit Medikamenten behandelt werden, die antiretroviral, also virusbekämpfend wirken, um das Virus unter eine nachzuweisende Menge drücken. Man kann also heute durchaus HIV-positiv sein, schwanger werden und ein gesundes Kind zur Welt bringen. Das ist möglich. Der häufigste Übertragungsweg ist ungeschützter Sex, sowohl vaginal als auch anal. Und auch beim Oralverkehr gilt, raus bevor es kommt. Das ist ein alter Spruch aus der Aids-Hilfe-Arbeit. Das Kondom bietet natürlich nach wie vor den besten Schutz vor HIV und übrigens auch vor anderen sexuell übertragbaren Infektionen, wie zum Beispiel Chlamydien, die insbesondere bei Frauen dann zu Unfruchtbarkeit führen können.
Ja, also meine Frage ist zum Beispiel, was passiert, wenn ich jetzt denke, ich könnte mich infiziert haben, ja? Also wo gehe ich da hin und vor allem, wenn ich jemand bin, der kein Geld hat, ja, was mache ich denn dann?
Am besten ist es natürlich, wenn Sie irgendwie unsicher sind. Also man kann heute medikamentös so helfen, wenn Sie ein tatsächliches Risiko hatten, dass Sie wissen, die Person war HIV-positiv, nimmt keine Medikamente, die das Virus unterdrücken, dann ist es am besten, innerhalb der ersten 24 Stunden zur Notaufnahme eines örtlichen Krankenhauses zu gehen, dort den Fall zu schildern. Dann kann man mit Medikamenten versuchen, eine Infektion weiterhin zu verhindern. Ansonsten ist es bei HIV so, dass man es nicht unmittelbar merkt, ob man jetzt infiziert ist oder nicht. Das stellt sich erst so nach 14 Tagen ungefähr raus. Man kann Fieber bekommen, geschwollene Lymphknoten oder einen Hautausschlag. Andere merken gar nichts. Das ist sozusagen das Typische an HIV. Und wer also irgendwie eine Risikosituation hatte, soll sich dann entweder sofort ins Krankenhaus begeben oder, wenn das Risiko schon länger zurückliegt, dann einen HIV-Test machen. Den machen die Gesundheitsämter und die AIDS-Hilfen vor allem kostenlos und auch anonym. Das ist ein relativ wichtiger Aspekt, dass man erstmal für sich selbst anonym abklärt, ist dieser Test dann positiv oder negativ. Und da der Test anonym durchgeführt wird, wenn Sie jetzt kein Geld haben, dann kann man durchaus auch die Kosten erlassen. Das ist im Ermessen dann der AIDS-Hilfe oder des Gesundheitsamtes. Ein Nachweis über Ihr Einkommen brauchen Sie nicht mitbringen.
Einen europäischen Rettungsschirm fordert Pro Asyl, und zwar für Flüchtlinge. Anlass des Statements ist die Deutsche Innenministerkonferenz vom 7. bis 9. Dezember in Wiesbaden. Im nun folgenden Gespräch von Radio Dreieckland aus Freiburg mit Bernd Misovic von Pro Asyl geht es zunächst um die Dublin II-Verordnung. Sie legt fest, dass Flüchtlinge in ihrem EU-Erstankunftsland bleiben müssen. Andere Länder können sie in diese Staaten zurückschieben. Pro-Asyl fordert dagegen mehr gesamteuropäische Solidarität. Aber können die deutschen Innenminister überhaupt an dieser EU-Regelung rütteln?
Die deutschen Innenminister werden das im Rahmen der Innenministerkonferenz nicht können, aber sie können natürlich Signale geben in diesem föderalistischen Gremium, dass sie jedenfalls bereit sind, übrigens wie schon über 40 Kommunen Flüchtlinge aufzunehmen, auch über die Verpflichtungen aus dem Asylverfahrensgesetz für neu ankommende Asylsuchende hinaus. Und dieses Zeichen sollten sie unseres Erachtens auch setzen. Das ist nicht nur eine Kompetenzfrage, sondern hier muss Flagge gezeigt werden gegen alle Haltungen, die suggerieren, das Boot sei voll. Das stimmt weder in Deutschland noch in Europa.
Glauben Sie also, dass Deutschland damit auch ein Zeichen setzen könnte, das europaweit wirkt?
Das glaube ich schon. Es gibt ja eine gewisse Bewegung bei einigen dieser Teilthemen. Vor 2 Tagen hat der Bundesinnenminister angekündigt, dass man für ein weiteres Jahr Flüchtlinge, die zunächst in Griechenland waren und sich dann nach Deutschland durchgeschlagen hatten, nicht mehr nach Griechenland zurückschicken werde. Also wir haben das jetzt 1 Jahr, waren diese Abschiebungen auch ausgesetzt. Jetzt will er aufgrund der Erkenntnis der Verhältnisse ein weiteres dranhängen. Aber andererseits greift das zu kurz, weil das Problem ist ja diese Zuständigkeitsverordnung, die sehr schematisch umgesetzt wird in Europa, dass die Länder an der Außengrenze eigentlich fast immer für die Durchführung der Asylverfahren zuständig sind. Und da ist natürlich Griechenland, das sind Länder wie Malta, andere Staaten auch an der Ostgrenze, sehr viel stärker betroffen als die Deutschen. Und da gibt es kaum Ausgleichsmechanismen. Das sind unglaublich absurde Bewegungen in Europa, die da stattfinden, die uns als Politik verkauft werden, wo eigentlich angesagt wäre, ein neues System der Verantwortungsverteilung, was nach menschlichen Maßstäben zu installieren.
Nun fordert Pro-Asyl nicht nur die Verlängerung des von Ihnen schon angesprochenen Abschiebestopps von Deutschland zurück nach Griechenland, sondern sie fordert noch zusätzlichen Schutz für die Flüchtlinge dort. Können Sie dazu noch was sagen?
Ja, es kann ja nicht sein, dass man sozusagen das System im Grunde erhalten will und sagt, naja, wenn die Leute es dann geschafft haben nach Deutschland, dann können sie vielleicht bis auf weiteres mal bleiben. Man muss einfach sehen, dass die Zustände in Griechenland dermaßen katastrophal sind seit langem. Das hat nur relativ begrenzt was mit der griechischen Wirtschaftskrise zu tun, sondern mit ganz anderen Faktoren, dass man zumindest den Menschen, denen es am schlechtesten geht, die noch schutzbedürftiger sind als andere, weil Faktoren hinzukommen, dass sie vielleicht Kinder sind und so weiter, dass man denen helfen muss, gezielt im Rahmen einer Aufnahmeaktion. Da sollten sich nicht nur die Deutschen, sondern auch andere EU-Staaten dran beteiligen. Und wir meinen, dass es eine Aktion geben müsste, jetzt gerade auch in der kalten Jahreszeit, die auch in Griechenland kalt und feucht ist, eine Aufnahmeaktion für Flüchtlingskinder. Also es sind Tausende, die da praktisch in Haftlagern und auf der Straße leben, also alleine mal jetzt in den Blick genommen, die Kinder, viele unbegleitete Minderjährige aus Afghanistan, aus Syrien, aus afrikanischen Staaten, die da im Dreck und ohne Betreuung ganz überwiegend jedenfalls vor sich hinleben. Und wir sagen, das Ganze ist eine gemeinsame europäische Verantwortung.
Überfordert sind auch Länder jenseits der EU-Grenzen, wie zum Beispiel die nordafrikanischen Länder Tunesien, Libyen, Ägypten, wo sich derzeit in Flüchtlingslager ungefähr 5000 Flüchtlinge aus Krisenregionen Afrikas aufhalten, wie aus Eritrea, Somalia oder aus dem Sudan. In diesen Flüchtlingslagern können sie nur notdürftig versorgt werden, während sie zum Beispiel in Europa im Rahmen von Resettlement-Programmen dauerhaft angesiedelt werden könnten. Zunächst mal ist meine Information korrekt, dass sich Deutschland bisher noch gar nicht an Resettlement für diese Flüchtlingsgruppen beteiligt hat.
Bisher noch nicht. Also wir hoffen ja da auch auf ein Signal, zum Beispiel bei der Innenministerkonferenz. Aber die Bundesregierung könnte natürlich es auch an anderer Stelle tun. Also UNHCR sucht seit längerer Zeit verzweifelt um Aufnahmeplätze für diese Gruppe nach. Aber die Gefährdung ist deswegen in Libyen auch relativ stark, weil man ja während des Bürgerkrieges den Eindruck vermittelt bekam, dass schwarze Afrikaner in großem Stile dort als Söldner tätig gewesen sein sollen und dass dadurch sich sozusagen die Volkswut auch teilweise gegen diese Gruppe richtete. Deswegen brauchen die Schutz. Und aus Tunesien hört man in den letzten Tagen, es würde zurzeit Druck ausgeübt auf die dort Untergebrachten im Lager Shusha, sich in ihr Heimatland zurückzubegeben, wenn sie denn abgelehnte Flüchtlinge sind oder alternativ nach Libyen. Das kann ich jetzt noch nicht bestätigen, aber Um diese Problemfälle geht es eben um.
Ein besonders drängendes Thema zurzeit ist auch die Bleiberechtsregelung, weil sie zum Ende des Jahres ausläuft. Diese Regelung hat bisher Flüchtlingen mit langjähriger Duldung zumindest die Chance eröffnet auf ein dauerhaftes Bleiberecht. Pro Asyl fordert jetzt nicht nur die Verlängerung dieser Bleiberechtsregelung, sondern ihre substanzielle Änderung. Was müsste sich denn da ändern?
Also wir wollen seit längerem Nägel mit Köpfen. Wir wollen eine solche Regelung mit Dauerwirkung. Das heißt, es soll nämlich nicht mehr eine einmalige Regelung sein, die nochmal einen Stichtag aufweist, sondern wenn Leute eine bestimmte Zahl von Jahren im Lande leben, nicht abgeschoben werden konnten, dann muss irgendwann ein Schlussstrich gezogen werden in Form eines sicheren Bleiberechts. Und da darf man dann auch keine überzogenen Anforderungen stellen, wie die jetzige Bleiberechtsregelung sie großenteils noch hat. Da sind nämlich zum Beispiel ältere Menschen, die Sozialleistungen brauchen werden, weil sie keinen eigenen Rentenanspruch haben, Kranke, Behinderte, weitgehend ausgeschlossen de facto. Also man muss die Bedingungen so gestalten, dass sie auch wirklich erreichbar sind und nicht immer wieder eine Regelung machen, die dann doch am Ende nur ein begrenztes Spektrum der potenziell Begünstigten erreichen kann. Diese beiden zentralen Forderungen, keine großen Ausschlusstatbestände, erreichbare Bedingungen und eine Regelung, die auch eine Zukunftswirkung hat, die nicht alle zwei Jahre wieder neu mit dem Stichtag versehen wird. Das würden wir gerne haben.
Jetzt hat sich die NPD in Dresden ausdrücklich gegen den Schutz von Flüchtlingen ausgesprochen. Sie hat nämlich eine Kampagne gegen die Resettlement-Kampagne von Save Me gestartet. Wäre dann nicht ein entschiedenes Eintreten für Flüchtlinge nicht auch gerade in diesen Zeiten ein wichtiges Signal von der Innenministerkonferenz?
Auf jeden Fall. Dazu gehört aus unserer Sicht, dass man die Lebensverhältnisse von Flüchtlingen, von Asylsuchenden normalisiert in dem Sinne, dass man sie nicht in Lagern zwangsunterbringt, dass man diese Residenzpflichtregelung endlich völlig abschafft, dass man all die Rahmenbedingungen, die die Leute ausgrenzen und sie damit auch zu Zielscheibe von Rassismus und von neonazistischen Angriffen macht, dass man die abschafft. Und ich glaube, da muss man auch einen Schwur der Politik erzwingen. Wenn ich gerade erlebe, dass bei leicht steigenden Flüchtlingszahlen Unterbringungsverhältnisse in einigen Orten geschaffen werden mit öffentlichen Debatten, man müsse die Flüchtlinge kaserniert unterbringen, damit man sie schützen kann, dann sage ich mir, da stimmt doch was nicht. Schutz würden die Leute durch ein konsequentes Vorgehen gegen die Neonazis und Rechtsextremisten an den Orten erhalten. Und in diesem Sinne weiter Flagge zu zeigen, haben wir übrigens auch die Oberbürgermeisterin von Dresden angeschrieben, ein deutliches Zeichen gebeten, weil der Dresdner Stadtrat hatte ja einen Beschluss gefasst, Flüchtlinge aufnehmen zu wollen. Und da sagen wir, kein Einknicken vor dem Populismus und dem Rechtsradikalismus, sondern Flagge zeigen, jetzt erst recht, Flüchtlinge sollten aufgenommen werden, wenn sie einen Platz brauchen.
Letztes Jahr soll beim Castor, so schätzt man, über eine Badewanne voll Pfefferspray gegen DemonstrantInnen eingesetzt worden sein. Dabei ist es kein Geheimnis, dass schon die geringsten Mengen für AsthmatikerInnen und AllergikerInnen bedrohlich sein können. Die Nachrichten, dass Menschen durch den Einsatz von Pfefferspray gestorben sind, häufen sich. Ein Grund für Pi-Radio aus Berlin, mit Björn Schering zu sprechen, der ein wissenschaftliches Gutachten für die Partei Die Linke über die nicht nur gesundheitlichen Gefahren des Einsatzes von Pfefferspray erstellt hat.
Pfefferspray sei deswegen wichtig, sagte neulich im Innenausschuss im Bundestag der Chef der Polizeigewerkschaft Witthaut, Norbert Wipphaut. Das ist nämlich deswegen wichtig, damit könne der Einsatz von Schusswaffen vermieden werden, hat er gesagt. Und sein Kollege Norbert Schubert von der Bereitschaftspolizei der Länder sagte weiterhin, wer sich ordnungsgemäß verhalte, der kriegt auch kein Pfefferspray ab. Nun denn, darum soll es gehen hier in dem nächsten Gespräch. Es gibt nämlich ein Gutachten, das hat vor einem Jahr Björn Schering erstellt. Der ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der linken Bundestagsabgeordneten Katrin Binder. Sie sagen ja in diesem Gutachten, ich habe es gelesen, das Zeug ist kreuzgefährlich. Können Sie mal sagen, warum?
Die Gefährlichkeit lässt sich ablesen aus den Dokumentationen der Hersteller. Dort wird aufgezeigt, dass es hier bei Kontakt mit den Augen oder beim Einatmen oder Verschlucken zu extrem gefährlichen Situationen kommen kann, bis hin zu Atemstillstand, bis hin zu schweren Schockzuständen. Und das ist das große Problem. Die gesundheitlichen Wirkungen von Pfefferspray sind ja von der Polizei für den Einsatz nie untersucht worden, sondern nur die technischen Bedingungen für den Einsatz. Und das ist unsere große Kritik. Hier wird ein Stoff eingesetzt, der scheinbar mild ist, aber im Endeffekt lebensgefährlich für Demonstranten sein kann. Hier läuft etwas völlig aus dem Ruder. Pfefferspray ist ja ein Hilfsmittel körperlicher Gewalt der Polizei, das maßvoll eingesetzt werden soll, eben nur, also das immer möglichst mildeste Mittel der körperlichen Gewalt muss eingesetzt werden und nur dann, wenn es unbedingt nötig ist. Ja, das kennen wir vom klassischen Einsatz von Schusswaffen. Das ist immer das letzte Mittel der Gewalt. Pfefferspray hat das Problem, dass es sehr einfach in der Anwendung ist und zu einem quasi sehr bequemen Mittel der Polizei geworden ist. Und es ist völlig entglitten, dass es hier, dass Pfefferspray nur eingesetzt werden soll und im Grunde auch nur vom Grundgesetz gedeckt ist, wenn es unbedingt nötig ist. Und wie viele Videoauswertungen auf YouTube und anderen Portalen zeigen, wird es einfach, ja, salopp gesagt, wie Insektenspray gegen lästige Demonstranten eingesetzt. Und der Einsatz zur Auflösung einer Sitzblockade von Schülern ist aus meiner Sicht in gar keinem Fall mit dem Grundgesetz vereinbar. Hier wird in die Grundrechte der Menschen auf Demonstrationsfreiheit, auf Versammlungsfreiheit eingegriffen, völlig unbedacht, weil es bequem und praktisch ist. Die Folge kann sein, dass Menschen, die durch Asthma oder Allergien vorbelastet sind oder bestimmte Medikamente nehmen, tatsächlich stark gefährdet sind, bis hin zum Tode. Also es ist wirklich lebensgefährlich. Und wer schon mal auf einer Demonstration war, der weiß ja, dass nicht immer ein Arzt sofort vor Ort sein kann, dort, wo der Tumult stattfindet, ist es sehr schwer, sofort erste Hilfemaßnahmen einzuleiten. Das heißt, der massenweise Einsatz von Pfefferspray, wie er bei Castor oder Stuttgart 21 und anderen Veranstaltungen vorkam, ist extrem gefährlich, denn das Grundgesetz macht nicht die Einschränkung, dass sie das Recht auf Versammlungsfreiheit haben, außer sie haben Asthma oder so. Ja? Und hier ist die Polizei am Zuge, hier ist der Gesetzgeber vor allem am Zuge. Wichtiger sind die maßvolle Einschränkung der Nutzung von Pfefferspray auf den Selbstschutz, auf die Selbstverteidigung.
Vielleicht nochmal eine Frage: Der Kollege von dem Herrn Witthaut, der Jürgen Schubert, der von der Bereitschaftspolizei der Länder ist, hat gesagt, naja, wenn schon Pfefferspray eingesetzt wird, es trifft ja keinen Falschen. Was denken Sie über so eine Aussage?
Ja, das ist natürlich völliger Quatsch. Wir haben das ja gesehen, vor allem bei Stuttgart 21 und auch im letzten Jahr beim Castor-Transport. Pfefferspray wird oft dann eingesetzt, wenn in der vordersten Reihe sich die Polizei von Demonstranten bedrängt fühlt und sie sie nicht zurückgedrängt bekommen, dann wird halt locker in die Hosentasche gegriffen. Jeder Bundespolizist führt so eine Spraydose mit sich und dann wird auch nicht ordnungsgemäß gesprüht. Also es soll ja nur einmal kurz gesprüht werden, um eine Person, von der man, sage ich mal, gezielt angegriffen wird, zurückzudrängen. Pfefferspray wirkt dann und dann kann man diese Person bearbeiten, salopp gesagt, aber hier geht es ja darum, ich sag mal, es ist so ein Mix aus Bequemlichkeit und eingespartem Personal. Statt Leute mühsam zurückzudrängen oder wegzutragen, wird dann halt das Pfefferspray aus der Tasche gezogen, das verkürzt sozusagen die Dienstzeit an dem Tag. Ne? Und das kann es nicht sein, das ist meines Erachtens auch nicht vom Grundgesetz gedeckt.
Ich habe noch mal eine Frage. Wir sind hier mehrere im Studio.
Hallo.
Weil das doch, soweit ich weiß, ist das in internationalen Konflikten ja verboten aufgrund dieses Abkommens über biologische Waffen. Und der Einsatz im Inneren ist, glaube ich, für CS-Gas auch nicht mehr zugelassen. Sie sitzen ja nun ein bisschen an der Quelle, was die Gesetzgeber angeht. Gibt es denn irgendeine Chance, dass das mal verboten wird oder dass die zumindest der Einsatz reglementiert wird, so dass das für jeden klar ist, dass man nicht irgendwie sitzende Schüler ansprühen darf? Gibt es da was?
Amnesty International hat dazu sehr deutliche Worte verloren und hier wird ganz klar gesagt, dass der Einsatz von Pfefferspray menschenrechtlich extrem bedenklich ist und die Polizei nicht sorgfältig ausgebildet ist bezüglich des Einsatzes von Hilfsmitteln körperlicher Gewalt wie Pfefferspray. Und wir haben in unserem Antrag deswegen ganz klar gefordert, dass Pfefferspray ausschließlich eingesetzt werden soll zur Selbstverteidigung, zum Selbstschutz. Aber auf Demonstrationen, auf Massenversammlungen, auch bei Fußballveranstaltungen muss dieser Stoff verboten werden. Es ist überhaupt nicht zu rechtfertigen, es einzusetzen, insbesondere als sogenanntes mildes Mittel. Deswegen fordern wir das Verbot.
Das war ein Beitrag von Pi Radio aus Berlin und das war es auch schon wieder mit einer halben Stunde ZIP FM. Verantwortlich für die heutige Sendung ist Sakura vom Transgender Radio aus Berlin. Weitere Infos, die einzelnen Beiträge sowie die Gesamtausgabe von ZIP FM findet ihr unter freie-radios.net. Vielen Dank fürs Zuhören.